Hallo und herzlich willkommen zu Abfahrt Speiseröhre. Ich bin Maria und in insgesamt 6 Folgen des Podcasts werde ich mich zusammen mit meinen Gästen und der Erkrankung eosinophile Ösophagitis, einer chronischen, fortschreitenden Entzündung der Speiseröhre, widmen. Gemeinsam mit PatientInnen und ExpertInnen gebe ich euch Einblicke in die Erkrankung und wir sprechen auch über die Auswirkungen der eosinophilen Ösophagitis im Alltag. In diesem Format werden unter anderem individuelle Erfahrungen mit der Erkrankung eosinophile Ösophagitis besprochen. Wenn du selbst von EOE betroffen bist oder ähnliche Symptome hast, sprich am besten mit einer Fachärztin bzw. einem Facharzt darüber. Die Informationen in dieser Folge sind keine Empfehlungen und ersetzen kein Facharztgespräch. Im Rahmen von Abfahrt Speiseröhre haben wir in den letzten Folgen schon wirklich sehr, sehr viel über die Krankheit EOE erfahren. Wir hatten hier Professor Stefan Mieke zu Besuch, Frau Dr. Imke Rehse. Sie hat uns viel über die Ernährung erzählt und natürlich möchten wir jetzt mehr darüber erfahren, wie lebt es sich mit dieser Erkrankung. Schließlich sind Essen und Trinken ein Teil unseres Lebens, mit der größte Teil unseres Lebens und auch Teil unseres sozialen Lebens. Und deshalb habe ich Eike und Lukas hier wieder im Studio sitzen. Herzlich willkommen zurück, ihr beiden.
Danke.
Jetzt sitzt ihr nebeneinander, könnt euch auch austauschen. Ich freue mich sehr. Habt ihr euch vor dem Podcast schon gekannt eigentlich?
Ja, wir haben uns gekannt. Wir haben uns zumindest schon einmal gesehen auf einem Workshop zum Thema EOE. Und danach haben wir uns nicht mehr gesehen. Ja. Aber der Workshop hat zumindest ausgereicht, damit Eike einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat.
Positiv. Okay. Dann finden wir das gleich heraus, was das bedeutet. Starten wir mal mit Eike. Mhm. Wie gehst du mit dieser Erkrankung im Alltag um? Wenn du jetzt, ist vielleicht mal ein bisschen einfacher, sich hineinzuversetzen, ist ja auch ein Jahr her, die Diagnose bei dir, dein Leben davor und dein Leben jetzt danach. Mhm. Was hat sich verändert?
Vorher war es einfach, also für mich in meinem Fall worst case, weil ich habe Auswärtsessen aufs Schärfste gemieden. Also auch, ich bin mit Kollegen eigentlich nie zum Mittagessen gegangen, was irgendwann dazu geführt hat, dass ich einfach auch keine Pause gemacht habe, weil ich unterwegs nicht gegessen habe oder halt auch im Büro nicht gegessen habe. Überall, wo ich nicht alleine bin, wo ich in meinem Tempo essen kann und gegebenenfalls das Essen wieder hochwürgen kann, wenn das dann doch wieder stecken bleibt. Und auch unterwegs irgendwo sein und zu essen war einfach nie meins. Also ich bin oft auch irgendwo mit hingekommen und habe dann halt nichts gegessen. So, das ist dann auch.
Das ist ein großer Einschnitt.
Ja,
schon. Das ist schon krass.
Haben dich die anderen denn auch mal gefragt, du, warum kommst denn du nicht mit?
Ja, oft.
Also, was hast du dann gesagt?
Eigentlich immer das Gleiche. Also, es ist entweder keine Zeit, keine Lust oder ich habe keinen Hunger. So. Ich komme mit, aber ich esse nichts. Ich habe keinen Hunger. So. Ich habe eben erst gegessen. So.
Okay, also man baut sich auch aufgrund dieser Sache, sage ich jetzt mal, auch so eine Art Lügenkonstrukt auf.
Ja, weil es unangenehm ist. Ja. Also ich wollte halt jetzt nicht sagen, so, hey, sorry, wenn ich mit euch essen gehe, kann es passieren, dass ich im Restaurant spucke.
So. Ja, klar.
Das möchte halt irgendwie keiner.
Nee, das will man als Erwachsener auf jeden Fall nicht sagen müssen.
Vor allem unter Kollegen, also beim
Ja, Arbeiten. Kollegen auch, aber auch Freunde. Ist. Also gerade wenn man, also Restaurant wäre sogar noch eine Sache, würde ich noch mitmachen, dann halt, weil ich schnell aufstehen kann, um halt zur Toilette zu gehen. Und meistens kann ich ja danach dann weiter essen und dann fällt das auch nicht so auf. Dann lasse ich halt vorher schon mal fallen, ich muss gleich erstmal auf Toilette so. Und dann ist das quasi gesichert. Es ist nichts Entspanntes, nein. Also unterwegs zu sein war Stress. Und Stress bedingt das jetzt auch noch immer so ein bisschen. Also es ist ein kleiner Teufelskreis.
Also Lebensqualität
war schon eingeschnitten. Oder auch zu Hause. Denk mal an dein Lieblingsessen und denkst, du freust dich den ganzen Tag drauf, kommst von Arbeit nach Hause, machst dir das fertig, nimmst den ersten Bissen und das bleibt stecken. Du gehst zur Toilette, wirkst es hoch und hast richtig Lust, weiter zu essen. Also so waren viele Abende, wo es dann auch einfach dazu geführt hat, dass ich quasi so einen Frust, ich habe einfach nichts mehr gegessen. Dann esse ich heute halt nichts. Punkt.
Okay. Lukas, du hast gerade auch genickt und ich habe gesehen, dass du das kennst, was Eike da erzählt. Was beschäftigt dich am meisten?
Also ich glaube, bei mir war es halt nie so krass wie bei Eike. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich glaube schon, also meine Krankheit wurde ja vor 10 Jahren diagnostiziert. Das heißt, ich habe einfach schon sehr viel Zeit, an die ich mich erinnere. Auch mein Arbeitseinstieg zum Beispiel, das habe ich im Prinzip gemacht unter Medikation und Beobachtung der Krankheit. Das heißt, ich bin eigentlich schon reingegangen in diese Phase und mir war schon klar, dass mir sowas jetzt so drastisch nicht mehr passieren wird, ne? Wo ich das natürlich kenne, sind alle anderen sozialen Events, bei denen irgendwas gemacht wird, was potenziell die Speiseröhre reizt und wo ich potenziell ein schlechtes Gefühl bekomme. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das psychosomatisch ist, ob das wirklich physisch ist oder ob das quasi Auslöser meiner Krankheit sind, aber zum Beispiel mit Alkohol bin und war ich auch vorsichtig. Also ich war historisch viel vorsichtiger, als ich es jetzt bin. Jetzt bin ich entspannter, aber da muss man auch das zum Beispiel abkönnen, wenn man mit Freunden unterwegs ist und dann wenig oder gar nichts trinkt, ne? Und die Leute dich dann fragen, ganz ehrlich, trink doch mal was ist denn mit dir los? Hier, trink doch mal einen Shot oder was weiß ich, ne? Und man muss halt dann
Nein sagen,
und sich erklären und eigentlich ja, also ich
eigentlich schade, dass man das überhaupt muss.
Aber ja, natürlich, aber ich meine, genau, genau. Ja, ne? Also, also die Frage ist halt, wie geht man damit um, wie lehnt man dann ab und wie windet man sich aus solchen Situationen raus? Ne? Und
wie macht ihr das denn dann heute? Also wie geht ihr damit um? Sprecht ihr offen darüber heute?
Ja, mit anderen? Also ich schon, ja.
Sind die anderen oder das Gegenüber, sind die in der Lage zu verstehen, welche Erkrankung ihr habt? Weil das ist ja ja, recht unbekannt und für viele neu.
Also ich würde sagen, teilweise nein, teilweise ja. Ich glaube vor allem die Menschen in deinem Umfeld, die in irgendeiner Weise emotional mit dir in Verbindung stehen, Familie, Freundin, was weiß ich, ne? Zum Beispiel, da fällt es viel leichter, wenn ich jetzt im Kollegenkreis mal beiläufig fallen lasse, yo, ich habe da so eine Krankheit und die äußert sich so und so, dann, ja, dann wird das interessiert zur Kenntnis genommen und nach 10 Minuten wieder vergessen. So, ne? Also es ist schwierig quasi mit Leuten über also Krankheiten zu reden, das ist grundsätzlich so. Ne? Und ich würde schon sagen, dass ich auch noch so eine gewisse Furcht vor Ablehnung oder Desinteresse habe, wenn ich sowas sage. Dann, ne, wenn man sowas teilt, dann denkt man auch, okay, gut, jetzt reagiert auch irgendwie und denkt nicht einfach, okay, interessant, zumal, ciao, nächstes Thema. Ne? Also,
zumal das so komplex ist, wenn es was Leichteres wäre, sage ich mal, zu erklären. Reagieren die Leute denn auch mal so darauf, dass sie sagen, ah ja, hier dieses Rückbrennen oder dieses Reflux?
Ja, also hatte ich schon mal, dass das halt gefragt worden ist, okay, und was ist das? Hast du dann einfach so dieses dauernd Sodbrennen, da gibt es ja was, ne, kannst du ja einfach eine Tablette nehmen, dann ist das in Ordnung.
Damit
also ja, sowas gibt es, aber nein, das ist nicht, also das kann man halt nicht vergleichen. Und dann habe ich das halt versucht, nochmal einfach zu erklären. Ne? Das ist einfach so, wie wir es ja schon gehört haben, eine allergische quasi eine Reaktion ist, wo es einfach dicht macht. Und das heißt, es geht nichts runter. Punkt. Ja. Und das wird dann meistens so, okay, also kannst du gar nicht mehr runterschlucken. Ja, so das, was viele ja machen, wenn, also ich meine, es bleibt immer was im Hals stecken und dann in den meisten Fällen Wasser trinken, es geht. So, und das ist halt so das Beispiel, was ich dann nehme. Und jetzt stell dir einfach vor, es funktioniert nicht. Es geht nicht weiter runter.
Und dann ist die Reaktion.
Und dann ist so, und was machst du dann? Wenn nicht runter, dann hoch.
Ja.
Ah, okay, so, und dann ist so ein kleiner, okay, dann können die sich so,
meistens wahrscheinlich
genau, dann ist das so ein kurzes, okay, ich weiß, was du meinst, aber ich möchte nicht weiter.
Ja, ich glaube auch, dass viele damit einfach auch überfordert sind, ne, wenn sich dann jemand zurückzieht und sagt, okay.
Ist ja auch okay, ne?
Ist auch total normal, natürlich. Also, klar, wir wollen jetzt auch hier niemanden da,
ja, aber
da irgendwie für beurteilen, ja, natürlich nicht.
Man kann das Thema nicht in 3 Minuten abreißen.
Nein, überhaupt nicht. Haben wir ja hier auch gemerkt.
Ja, eben genau. Diese Folgen darüber.
Lukas, wie ist es bei dir?
Also vielleicht Familie war so, dass eigentlich allgemein, also sagen wir mal, meine aktive Erinnerung ist eigentlich so, dass alle allgemein wussten, ich habe diese Krankheit und muss ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Ne? Schwieriger sind andere Runden. Also ich hatte jetzt zum Beispiel eine Fußballrunde, ne, wo man zusammen Fußball gespielt hat und dann hinterher gehen die Leute halt noch ein Bier trinken. Ne? Und da war ich dann mit immer der Einzige, der halt wenig getrunken hat. Ne? Und dann kriegen wir halt Sprüche, so ist es halt. Ne? Und ich meine, je älter ich geworden bin, desto entspannter wurde ich. Und jetzt, wenn man einen blöden Spruch bekommt, macht man einen blöden Spruch zurück und dann ist das Thema gegessen. Ne? So, ja, aber das war nicht immer so. Ne?
Aber also, das
muss man
Jahren
erst lernen.
Was,
genau, vor 10 Jahren war es
so. Inwiefern hast du dich auch mal ausgeschlossen gefühlt deswegen?
Naja, also mit 20 war es insofern problematisch, als dass 80% deiner Freunde ihre Zeit damit verbracht haben, feiern zu gehen und sich zu betrinken. Vor allem in Berlin, also wo ich aufgewachsen bin und wo ich studiert habe. Und ich würde sagen, dass auch viele Freundschaften darunter gelitten haben, dass ich jetzt sofort nicht mehr mitmachen konnte. Was auch völlig normal ist. Ne? Also ich mache niemanden einen Vorwurf, aber insbesondere in der Zeit, wo ich sowieso nicht so richtig wusste, okay, Krankheit. Ne? Es gab viel Unsicherheit bezüglich meiner Krankheit, was gemacht werden muss, wie ich mich verhalten soll. Und wenn dann auch noch, sag ich mal, ein gewisser Teil deines sozialen Umfeldes einfach nicht mitzieht oder mitziehen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das eine zusätzliche Belastung.
Definitiv.
Das lässt sich nicht verhindern. Ne? Also es ist halt so. Ne?
Und ist halt die Frage, wie viel Empathie kann man in dem Alter aufbringen? Ne? Ne?
Ja.
Auch, wenn man es mit so vielen anderen Dingen beschäftigt.
Ja,
vielleicht,
genau. Und
andere Präferenzen, Prioritäten
genau.
In dem
eben,
Alter.
Eben
das
genau.
Wissen wir
ja
alle.
Ja, ja, eben genau. Und ich glaube, in diesem Alter war es halt, je älter ich geworden bin, desto entspannter war es auch. Mhm. Ne? Das ist eindeutig so, aber insbesondere zu der Zeit war es schon schwierig, würde ich sagen. Mhm. Ne?
Macht dir das manchmal Gedanken oder machst du dir manchmal darüber Gedanken und ärgerst dich vielleicht sogar ein Stück weit und denkst dir so, Mann, wäre das 10 Jahre später passiert? Weil bei Eike ist das jetzt mit 29 oder 28 warst du, ne, bei der Diagnose.
Ja.
Du hattest quasi diesen Vorlauf, wenn man das jetzt so sagen kann.
Ja.
Denkst du darüber nach? Also es wird jetzt sehr abstrakt, aber manchmal hat man vielleicht so Gedanken und denkt sich so, Mensch, wäre mir das vielleicht, hätte ich die Diagnose vielleicht später bekommen, dann hätte ich da mitmachen können oder
ja.
So. Das ist einem bedrückt.
Ja, ich meine, gelitten hat Eike trotzdem. Ne? Also ob er jetzt die Diagnose früher oder später bekommt, also unangenehm war es trotzdem. Also was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass die Krankheit schon viel früher diagnostiziert worden wäre. Ne? Also ich hätte mir gewünscht, dass ich mit 10, 11 Jahren, nachdem das erste Mal, was bei mir in der Speiseröhre stecken geblieben wäre, dass ich in dem Moment dann zum Arzt hätte gehen können. Mhm. Der Arzt sagt, alles klar, IOE, wir wissen, was du zu tun hast. Hier ist irgendein Medikament, versuch mal eine Diät und dann sprich mal mit einer Ernährungsberaterin, dann gucken wir mal, was wir tun können, dann stellen wir dich ein und dann lebst du weiter. Ne? Und damit wäre quasi dieser Bruch, den die Diagnose erzeugt, viel weniger stark gewesen. Mhm. Ich denke, dann hätte ich gesagt, okay, alles klar, vielen Dank, dann hätte ich meine Medikamente genommen und dann wären vielleicht der Anfang meiner 20er Jahre ganz anders verlaufen. Mhm. Ne? Also wenn ich was tatsächlich bereue, oder was heißt bereue? Ne? Wenn ich, sag ich mal, im Rückblick auf mein Leben gucke, dann hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht ich einfach 20 Jahre später geboren worden wäre, dann hätte ich jetzt die Diagnose bekommen mit 10 und dann wäre alles ganz, ich glaube, dann wäre alles ganz anders verlaufen. Aber ne, gehüpft wie gesprungen, es macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Aber so
nein,
ist es
natürlich
halt, ne?
Nicht. Man soll da auch nicht drin versinken gedanklich, aber es ist auch total legitim, das auszusprechen.
Ja, klar.
Auf jeden Fall.
Weiß gar nicht. Wie ist es bei dir so, Eike?
Weiß nicht. Also dadurch, dass es hat sich bei mir halt einfach so normal angefühlt irgendwann.
Ja.
Also die ersten Kindheits, also so, ich sag jetzt mal 8, 9, 10, 11, 12, es war halt ätzend.
Mhm.
Und dann war es irgendwie normal geworden. Also es, weiß nicht.
Ja, ist so krass,
hat sich
ne?
eingestellt. Ja. Und fertig, also es, weiß nicht, ich hatte halt als Kind einen Handgelenkbruch und ich weiß, mein Handgelenk ist nicht mehr wieder völlig in Ordnung. Und genauso ist das Gefühl auch gewesen. Ich habe das einfach akzeptiert, dass ich keine 100% Belastung habe.
Mhm.
Und das war das gleiche Gefühl. Und somit war das halt, ja, normal. Ich habe mich da nie zurückgedacht, oh Gott, was wäre, wenn ich 10 Jahre früher das hätte machen können. Ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist, weil ich jetzt nicht weiß, wo hätte es geendet, sage ich mal so vorsichtig. Wenn das jetzt weitere 10 Jahre zum Beispiel nicht diagnostiziert worden wäre oder behandelt worden wäre. So in die Richtung denke ich halt. Aber alles in allem
Also Wut spielt jetzt bei dir keine
Rolle? Nee, nein. Das war im ersten Moment, als ich die Diagnose bekommen habe, dass, okay, warum ist da niemand drüber gestolpert? Warum ist das niemandem aufgefallen? Warum hat das niemand ernst genommen? Aber es war halt auch so ein Aufflammen und dann war das auch schon wieder veräppt über was, ja, so ein kurzer Impuls.
Welche Beziehung habt ihr zu eurem Körper, zur Speiseröhre, zur Gesundheit? Was würdet ihr sagen?
Das hat mich zu einem absoluten, also kein Hypochonder, aber schon, ich gehe schon relativ schnell zum Arzt, würde ich sagen.
Ja? Ja, okay.
Ich habe auch angefangen, also bevor ich meine Diagnose hatte, habe ich so ein bisschen Durchschnittssport gemacht. Also keine Ahnung, was macht man? Man geht so ein bisschen ins Fitnessstudio und keine Ahnung. Also und das war es dann. Und danach habe ich wirklich sehr stark angefangen, auf alles zu achten. Mhm. Ne? Was auch sicherlich nicht eigentlich im Sinne des Erfinders ist, dass man sehr, sehr stark darauf bedacht ist, zu gucken, was macht mein Körper eigentlich. Ne? Aber wenn man jetzt ein Organ hat, was irgendwie nicht so richtig funktioniert, dann fragt man sich, oh Gott, was könnte denn noch so nicht funktionieren? Ne? Und dann fange ich an, Sport zu machen, achte extrem auf Ernährung, erlebe extrem gesund. Ne? Und insofern würde ich sagen, ich habe ein völlig anderes Gefühl zu meinem Körper entwickelt. Eher quasi, dass ich total ins Gegenteil oder in die andere Richtung ausgeschlagen bin, ne? Von irgendwie der Jugend, wo ich super viel getrunken und ungesund gelebt habe, hin zu jemandem, der super regelmäßig schlafen geht, genug schläft, wenig Alkohol trinkt, sich gesund ernährt, viel Sport macht. Ne? Und ich meine, das führt auch dazu, dass ich mich jetzt gut fühle. Ne? Mhm. Aber ich glaube, manchmal könnte vielleicht auch ein bisschen weniger, könnte es auch sein.
Und bei dir, Eike?
Ich bin das Gegenteil. Also mir könnte manchmal ein bisschen gesünderes, glaube ich, ganz gut tun. Aber ich muss dazu sagen, ich bin auch so ein, ja, jetzt werde es jetzt nicht dramatisieren, so Unglückskind, aber ich habe viel mitgenommen, auch so was Verletzungen und Brüche und sowas angeht. Dementsprechend bin ich mit meinem Körper auf ganz guten Freundeskurs, sage ich mal so. Und das war halt dann ein anderer Punkt, den ich akzeptiert habe. Somit war es okay.
Ihr seid auf jeden Fall sehr unterschiedlich, das finde ich sehr spannend. Habt ihr irgendwie so ein Lebensmotto oder irgendwie, was euch so durchs Leben treibt? Motivationen?
Also ich finde, ich fände es schon cool, richtig alt zu werden, gesund und fit im Alter zu sein und dann mit, weiß nicht, und dann zurückzublicken und zu sagen, oh, das irgendwie war ein cooles Leben. Das war, ich glaube, das stelle ich mir schön vor, zum Beispiel.
Das wünsche ich dir, ja. Und Eike?
Ich habe mehr so den Punkt Carpe Diem. Weil es halt einfach,
lebe den Tag.
Genau, lebe den Tag, also nutze den Tag.
Nutze den Tag natürlich, ich hatte kein Latinum.
Ich auch nicht. Das ist einfach, ist halt so der Punkt, der sich irgendwann eingespielt hat durch Verletzungen, durch auch hin und wieder einen recht schweren Unfall. Hat sich einfach so geprägt, dass es halt für mich eine gesunde Einstellung ist, den Tag zu genießen und auch, klar, so ein bisschen in die Zukunft zu denken, aber auf jeden Fall nicht negativ zurückzublicken. Das ist für mich so dieses im Jetzt und ein bisschen vorausdenken ist in Ordnung und ja. Mhm.
Was würdet ihr denn Personen raten, die jetzt zuhören und zusehen, die vielleicht jetzt ja auch auf die Idee kommen und sagen, okay, das klingt alles nach mir, vielleicht sollte ich auch mal aktiv werden. Was würdet ihr diesen Personen raten?
Wenn du den Gedanken hast, geh einfach zum Arzt, bitte. Erspar dir den langen Weg, den wir jetzt halt hatten. Also bei mir waren es halt 20 Jahre bis zur Diagnose.
Ja.
Kannst dir das Leben viel einfacher machen.
Und so eine Diagnose ist auch eine Chance, ne? Also
ja.
Der Weg, ne, also man gewinnt Lebensqualität, von der man im Zweifel nicht wusste, dass sie existiert, weil man schon sehr lange mit dieser Krankheit lebt. Ne? Und plötzlich denkt man sich, ach, so ist es normal. Ne? Ja. Man weiß es einfach nicht. Ne? Und das muss man wirklich sagen.
Was für eine Beziehung habt ihr zum Essen und Trinken grundsätzlich? Also ist das ein notwendiges Übel, was eben gemacht werden muss, damit ich existiere, oder kocht ihr trotzdem gerne und genießt es auch, Lebensmittel zu verarbeiten?
Ich liebe Kochen.
Ich auch.
Ich liebe Kochen und ich liebe Essen.
Ja.
Okay. Also, ja.
Zum Glück, also das hat euch die Erkrankung nicht genommen, sage ich mal.
Nee, das waren immer nur in dem Moment, wo es halt passiert ist, war das ätzend.
Mhm.
Aber es hat dadurch, dass ich sie ja meistens einfach danach weiter essen konnte, war es dann, es war dann halt einfach so.
Ja.
Ja.
Sehr schön, das freut mich, weil das wäre, glaube ich, auch, ja, auch dieser Aspekt, der nimmt einem sehr, sehr viel Lebensfreude, wenn das dann nicht mehr geht oder.
Ja, ne? Ist auch interessant, ne? Man könnte ja auch eigentlich was Gegenteiliges vermuten, aber.
Genau, man könnte jetzt sagen, ja, ich habe ein gestörtes Verhältnis dazu und vielleicht sogar Angst zu essen.
Ja.
Vielleicht gibt es diese Person auch, ne?
Ja.
Je nachdem.
Also ich hatte es eine Zeit als Kind, Jugendlicher, vielleicht so 14, irgendwie sowas. Wo es sehr, sehr häufig war. Und dadurch, dass ich, also man ist ja auch viel unterwegs und ist irgendwie viel woanders und sowas, wo ich einfach eine Zeit hatte, wo ich absolutes Minimum gegessen habe. Also ich habe nur gegessen, wenn ich musste und sonst halt nicht. Aber es war halt so eine kurze Phase und dann war mir das zu blöd.
Ja, okay. Werfen wir mal einen Blick in die Glaskugel. Und wir sind im Jahr 2000, lass mich mal rechnen, 33, 10 Jahre in die Zukunft. In der Forschung hat sich bestimmt schon einiges getan auf dem Gebiet. Was wünscht ihr euch da? Was ist euer größter Wunsch? Erst einmal im Hinblick auf EOE selbst und dann auf euch, auf euer Leben.
Also ich denke, ein Wunsch, den wir sicher beide haben, ist, dass vielleicht die Forschung in der Zwischenzeit zu genaueren Aussagen bezüglich der langfristigen Entwicklung von EOE gekommen ist, ne? Weil das ist so ein bisschen noch ein Unsicherheitsfaktor in meinem Leben, wo ich mir mehr wünschen würde, ne? Also wie sind die Verläufe, welche Risiken gibt es, welche Folgekomplikationen kann es geben? Aber gut, wenn wir sehen, wo wir in 10 Jahren stehen. Ne? Aber ich denke, das wäre auf jeden Fall was mich erleichtern würde.
Mhm.
Und für mein Leben.
Ja.
Bist du da schneller, Eike? Vielleicht brauche ich noch eine Sekunde zum Nachdenken.
Also ich würde das Vorherige noch gerne ergänzen. Für mich wäre es, oder ich würde mir wünschen, dass diese durchschnittliche 6-Jahres-Dauer da bis zur Diagnose, dass wir die deutlich reduzieren. Vielleicht sogar, dass Ärzte das so weit auf dem Schirm haben und auch, dass Eltern, also auch, dass das in sämtlichen Städten und sowas so weit auf dem Schirm ist, dass das frühestmöglich erkannt werden kann und behandelt werden kann. So, das wäre noch so der Punkt für mich. Und ja, persönlich, privat, ich hoffe natürlich, oder ich wünsche mir einfach gesund zu bleiben, fit zu bleiben. Und ja, ansonsten bin ich ganz zufrieden.
Ja.
Gesund und fit. Also Gesundheit, man hat mal eine Gesundheit. Kümmert euch drum. Dass, wenn man die Möglichkeit hat, da ein bisschen drauf zu achten, sollte man es tun.
Ja, absolut.
Und sorgt für euch.
Ja, absolut.
Schön.
Dem kann ich mich auch nur anschließen, Eike.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sein, Teil des Projekts zu sein auch. Und dass ihr den Mut gefunden habt, darüber zu sprechen, das ist nicht selbstverständlich. Und ja, da sind wir am Ende dieses wunderbaren Videopodcasts Abfahrt Speiseröhre. Wir haben sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube, ja, Fazit ist, dass diese Erkrankung sehr, sehr, sehr komplex ist und dass es nicht das eine gibt. Und dass wir einfach hoffen, dass sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall was tun wird und die Forschung mehr herausfinden wird.
Ich würde da gerne noch ergänzen, dass man auch damit leben kann. Es ist sehr gut, damit zu leben.
Ja.
Also das ist eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist, auch nach außen zu verkündigen. Es ist nicht das Ende der Welt, wenn man diese Krankheit hat, weil es sich gut behandeln lässt. Also wenn man beim Arzt ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten der Therapie, die wir ja auch gehört haben. Und es lässt sich gut behandeln.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, genau bei solchen Themen dann auch ein bisschen Helligkeit noch reinzubringen.
Ja,
ne?
Ja,
absolut. Erkrankung ist ja immer dunkel, aber auch, ja, finde ich schön, dass du es nochmal ergänzend gesagt hast. Schön.
Das war Abfahrt Speiseröhre. Falls ihr mehr über EOE erfahren möchtet, schaut gerne auf der Webseite das-ist-eoe.de vorbei. Bis dahin, eure Maria.